Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Ja, hallo und damit herzlich willkommen im Popkultur-Wochentalk, wie immer mit zwei wunderbaren Gästen. Ingrid Wenze, Comedian und Kollegin hier bei uns im Kompressor. Schön, dass du dabei bist. Hi.
Hallo.
Und Max Czollek, Autor und Politikwissenschaftler, auch an dich ein herzliches Willkommen.
Hallo.
Los geht es mit prominenten Persönlichkeiten. Unter anderem nehmen wir Rapper Drake ins Visier, der $30.000 an einen Fan verschenkt hat und nicht nur das. Und wir fragen uns, ja, was soll das? Oder ein wenig feiner vielleicht ausgedrückt, wir sprechen über Promi-Feudalismus. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir laden ein zum Popkultur-Wochentalk. Zu Gast sind heute Autor und Politikwissenschaftler Max Czollek und meine Kollegin aus dem Kompressor und Comedian Ingrid Wenzel. Ingrid, lass uns prominente Persönlichkeiten auseinandernehmen. Du hast das Thema Promis, Geld und Charity mitgebracht. Es geht unter anderem um den Rapper Drake. Beginnen möchte ich mit dem britischen Schauspieler Michael Sheen. Vielleicht zur Einordnung. Zu sehen war er in Blood Diamond mit Leonardo DiCaprio oder auch in Twilight, auch mit seiner Ex-Frau Kate Beckinsale, hat er gedreht in Underworld, ist aber auch als renommierter Theaterschauspieler durchaus bekannt. Und nun, Ingrid, verschenkt er sein Geld?
Ja, also er hat schon öfter Geld verschenkt, muss man dazu sagen. Er nennt sich sogar ein Non-Profit-Actor, ist natürlich ein großes Wort, aber jetzt hat er etwas gemacht, wo er nicht Geld verschenkt, sondern er hat, also du hast ja gerade gesagt, was er alles gemacht hat. Das heißt, er ist wirklich sehr erfolgreich und in Hollywood unterwegs gewesen und er ist zurückgezogen nach Wales, wo er herkommt. Und ist da so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen, glaube ich, gekommen, weil er gemerkt hat, oh, Lebenshaltungskosten steigen der Menschen, die Wirtschaft geht runter. Und dann hat er nicht Geld verschenkt, sondern er hat Schulden aufgekauft, so rum. Also er hat von 900 Menschen in Südwales die Schulden aufgekauft und hat auch dann gesagt öffentlich, ey Leute, wenn ihr Angst habt, eure Post zu öffnen oder euch in euer Bankkonto einzuloggen, schaut bitte nochmal nach. Es kann sein, dass ich euch eure Schulden aufgekauft habe.
Ja, also es ist eine Doku, in der es sozusagen um die Finanzbranche geht und er versucht, das Geschäft mit den Schulden zu erklären. Das ist natürlich auch eine klare Kritik an Banken und Kredite, die vergeben werden und so weiter und so fort. Und nun hat er, wie du gerade so schön gesagt hast, dafür gesorgt, dass 900 Menschen in seiner Heimat keine Schulden mehr haben. Hier mal ein Ausschnitt aus der Doku.
Using £100,000 of my own money, I've managed to buy £1 million of debt belonging to nearly 900 people in South Wales.
Here's to it.
Ja, und wenn man diese Doku hört, Max, ich finde, die klingt trotzdem aufgeladen. Die hat nicht was Reißerisches, aber sie hat so ein merkwürdiges Geschmäckle. Also ich habe mich schon gefragt, wie glaubwürdig ist das oder steckt dahinter vielleicht doch eine PR-Strategie?
Also das weiß ich nicht genau. Ich habe die Doku auch nicht gesehen, muss ich sagen. Ich glaube, interessant ist doch, dass wir aktuell in Zeiten leben, in denen postapokalyptische Fiktion in Gegenwartsanalysen verschoben wird. Sprich, das, was wir vielleicht als eine, das ist eigentlich ein Meme, ich habe es jetzt nur gerade umgewandelt in den Satz. Das, was wir vielleicht als eine Art Zukunftsvision noch vor 20 Jahren als sozusagen raubt der Kapitalismus, den Leuten geht es so schlecht, die haben so viele Schulden, dass sie gar nicht mehr irgendwie vor und zurück wissen, dass das zunimmt im Moment, auch über die Inflation und die Teuerung und dass immer mehr die reichen Menschen entscheiden, wem sie sozusagen ihre Gnade gewähren. Und wer sehen muss, wo er bleibt.
Also steckt dahinter vielleicht auch tatsächlich ein ehrlicher Impuls. Du hast es ja auch schon angedeutet, Ingrid, dass er jetzt als Non-Profit-Actor unterwegs ist. Zumindest laut BBC hat er vor 4 Jahren verkündet, dass er nicht mehr gewinnorientiert versucht zu arbeiten. Hast du dafür denn auch ein paar Belege?
Also man muss ja erstmal reich genug sein, um zu sagen, ab jetzt bin ich nicht mehr gewinnorientiert. Das heißt, er hat selber auch gesagt, dass er hat ein Sicherheitsnetz, ne, von Menschen, von Kontakten. Er wird immer noch gebucht. Das heißt, selbst wenn er jetzt kein Geld haben sollte, er weiß, naja gut, Hollywood oder Netflix oder so wird schon mal wieder anrufen und dann rollt der Rubel wieder. Ich finde natürlich, was ihr gerade angesprochen habt, auch interessant, weil es hat natürlich was Performatives. Ne? Du verschenkst Geld. und wirst dabei gefilmt. Man muss bei Michael Sheen dazu sagen, dass er gesagt hat, dass er das heimlich gemacht hat vor 2 Jahren, aber es halt irgendwie rauskam und jetzt gibt's auf Channel 4 in Großbritannien halt diese Doku darüber, wie er vorgegangen ist.
Ich glaube, mein Punkt wäre auch eher vielleicht, was sind das für Zeiten, in denen es einen Michael Sheen braucht, um Menschen von ihrer Schuldenlast zu befreien? Also eher das Postapokalyptische daran ist nicht, dass Michael Sheen das macht. Ich glaube ihm das. Das Schlimme ist, dass es Michael Sheen braucht. Und das, glaube ich, ist was, das bleibt bestehen, selbst wenn es hier und da irgendwie Philanthropen gibt, die dann das sozusagen ungerecht verteilte Geld wieder anders verteilen.
Und wir hatten ja, also haben das Thema Promis und Geld, und Promis haben ja schon immer mit Geld um sich geworfen, weil, mein Gott, das Geld muss ja auch irgendwo hin. Viele gründen eine Stiftung oder beglücken Fans oder wirklich auch gute Gründe, Geld zu vergeben.
Ich glaube, man spart damit sogar Steuern.
Ja, gut, natürlich ist es PR, man spart Steuern, aber man tut trotzdem was Gutes, wie Michael Sheen. Und bei ihm finde ich interessant, dass er quasi nicht nur mit Geld um sich wirft, sondern dass er das System ändern will, so sagt er in der Doku, also diese, ohne jetzt eine wirtschaftswissenschaftliche Analyse hier euch zuzumuten, aber dieses Prinzip des Schuldenkaufes, dass Menschen, da geht es nicht darum, dass irgendwie Leute sagen, oh, ich will mal ein Rolls-Royce haben und verschulde mich groß, sondern ey, mein Gehalt kommt nächste Woche, ich leih mir jetzt mal 500 Euro, um Essen und Co. zu kaufen und den Strom. Und da wird eine Frau zitiert, die am Ende nicht 500 Pfund zurückzahlen musste, sondern 5.500 Pfund, weil das halt ein sehr ausbeuterisches System ist, auch so an der Grenze des Legalen, und dieses Schuldkaufen auch. Also John Oliver, hier der Late-Night-Talkshow, hat das auch schon mal vor 8 Jahren gemacht. Da hat er über dieses Schuldkaufsystem hat er über 1 Million Dollar in Krankenhausrechnungen von Leuten aufgekauft.
Mhm, okay, also da ist auf jeden Fall eine Kritik am System zu sehen. Ich würde gerne noch einen anderen Promi sozusagen mit in den Raum werfen als eventuell Gegenbeispieler. Und das ist Rapper Drake, den du mitgebracht hast, einer der erfolgreichsten in seinem Genre. Was hat er denn gemacht?
Ja, Drake ist wirklich so ein schönes Gegenbeispiel zu Michael Sheen. Michael Sheen sehen wir so mit 3-Tage-Bart und Flanellhemd, und er packt jetzt an in seiner Heimatstadt in Südwales. Und Drake ist wirklich das Gegenteil. Man muss zu Drake wissen, der ist dafür berühmt, dass er, ich meine, Rapper klotzen ja gerne mit ihrem Bling-Bling, aber bei Drake hat es nochmal eine andere Komponente, weil er sich so inszeniert und bei Konzerten zum Beispiel sehr gerne Geld verschenkt. Und das hat jetzt eine neue Eigendynamik angenommen, und zwar tourt er gerade durch Australien und Neuseeland, und da ging ein Foto viral, wie er von hinten zu sehen ist in dieser Riesenarena. Und Drake trägt so einen roten Overall, sieht ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Und die Wünsche, die kommen von vorne. Man sieht ihn nur von hinten, aber von vorne halten hunderte Menschen Schilder hoch und fragen nach Geld, weil sie wissen, Drake gibt Geld aus. Und da sind wirklich absurde Sachen dabei, wie hier, finanzier mir meinen Junggesellenabschied auf Ibiza, kauf meiner Mutter eine Birkin-Bag, aber auch Schilder wie, ja, kannst du meinem Hund bitte die Tierarztrechnung bezahlen, oder uns, nicht dem Hund, kannst du die Hypothek von unserem Haus übernehmen.
Wir haben ja auch mal einen Ausschnitt.
There's another sign that's gonna sign to me on my way. I don't even know if the sign is true or not, though. I gotta see. Where's the girl that says she's pregnant? In the pit. I saw a sign that said somebody said they were 20 weeks pregnant in the pit. Get your ass out of the pit, yes. Are you 20 weeks pregnant? Get out of the pit. Get out of there. Get the camera on her. Get that baby out of the pit ASAP. Come here, girl. Yo, grab me. Give her some VIP tickets immediately and like $30,000.
Da sagt man nicht nein, $30,000. Hält mal mein Schild hoch, ich bin schwanger.
Ja, die hat den Jackpot gewonnen auf jeden Fall an dem Abend.
Also ich muss dazu sagen, bei Charity, da denke ich immer noch so ein bisschen an Veranstaltungen, reiche Menschen, prominente Persönlichkeiten, PolitikerInnen treffen sich, es wird eingeladen, Spenden werden gesammelt, also relativ konservativ. Und mittlerweile scheint es da eine neue Entwicklung zu geben, dass Stars offensichtlich direkt ihr Geld spenden, verschenken. Was meint ihr, was ist das für ein neuer Zeitgeist? Hat der auch eventuell was mit Social Media zu tun?
Also ich würde sagen, das hat schon Das hat schon Dimension von einer Mischung aus Ablasshandel und Werbung. Ist vielleicht gut investiertes Geld, wenn dann so ein Clip viral geht, zumal wenn man weiß, dass Drake in den letzten Monaten keine einfache Zeit hatte. Der hat einen Beef mit einem anderen Rapper, Kendrick Lamar, ziemlich deutlich verloren und jetzt muss er so ein bisschen sein Image aufpolieren und da eignet sich sowas natürlich hervorragend. Ich glaube nur sehr bedingt an die gute Motivation von so einer hochgradig inszenierten Art des Verschenkens. Da finde ich, Michael Sheen hat so gemacht, wie man im Judentum sagen würde, du spendest immer anonym. Und zwar genau, um das zu vermeiden. Die Beschämung des anderen, aber auch, weil es eine Idee davon gibt, dass sozusagen die arme Person ein Anrecht auf einen Teil deines Eigentums hat. Das ist nichts, was du tust, weil du ein guter Mensch bist, sondern du hast sozusagen eine Verpflichtung, etwas davon abzugeben.
Genau, dir wird etwas erlassen und zwar regelmäßig. Ja, also ich glaube, das ist auch das Problem mit Bescheidenheit. Wir hören einfach nichts von bescheidenen Menschen. So, wir reden über Drake, der 30.000 Dollar an die schwangere Frau im Moshpit verschenkt. Oder jetzt die Doku mit Michael Sheen, der ja sagt, er hat das erst heimlich gemacht. Wenn es heimlich geblieben wäre, dann würden wir jetzt auch nicht drüber reden. Ne?
Also, aber ich habe mich trotzdem gefragt, wie funktioniert das bei Drake und mit seinen Fans? Weil eine Karte kostet jetzt auch nicht mehr 50 Euro, sondern da liegen die Ticketpreise bei mindestens 800. Das heißt, auch die zum Konzert gehen, scheinen ja jetzt nicht total schlecht situiert zu sein. Also welche Dynamik, welche Ironie steckt da vielleicht auch hinter?
Das ist die Riesenkritik natürlich auch aus dem Internet auf dieses virale Foto auch. So, ey Leute, ihr bezahlt 100 Dollar, um bei Drake in der ersten Reihe zu stehen, aber fragt ihn dann danach, die Rechnung für den Hund zu bezahlen. Ne? Also das stimmt auch von der Anspruchhaltung an die Stars vielleicht was nicht.
Ich meine, vielleicht ist es auch einfach wirklich eine große Inszenierung von Überfluss und sowas wie eine Lotterie. Also du zahlst 800 Euro und vielleicht gewinnst du 30.000. Und da sind die Odds vielleicht bei so einem Konzert besser, als wenn wir Klassenlotterie spielen. Ich weiß es nicht genau. Lotto Toto hat wahrscheinlich mehr Teilnehmer als so ein Konzert von Drake. Das heißt, das könnte das eine sein und ich glaube, diese Inszenierung sozusagen des Cadillacs und des teuren Champagners und halt des Geldes, was man so in den Club schmeißt, das ist ja quasi eine Verlängerung davon. Und ich glaube, da spielen vielleicht alle Beteiligten auch miteinander irgend so ein postapokalyptisches Spiel.
Ja, ist ein Spiel, ja. Ja.
Aber vielleicht kein schönes. Max, du hast noch ein deutsches Beispiel von zwei Rappern aus Frankfurt mitgebracht.
Genau, also ich höre gerne Rap, tatsächlich auch deutschen Rap manchmal. Und ich habe das Beispiel von Chelo und Abdi mitgebracht. Chelo und Abdi kennt man, wenn man sie nicht direkt kennt, aus dem Umfeld von Haftbefehl, einem Rapper, der auch im deutschen Feuilleton der Hochkultur aufgeschlossen worden ist. Die sind aber ganz wichtig, auch in dieser Entwicklung dieses neuen Lingos gewesen, eines Raps, der eben nicht nur auf Deutsch, sondern mit ganz, ganz vielen Einflüssen gemacht wird. Und Chelo und Abdi sind nicht wirklich bekannt für ihre politisch korrekte Haltung im Rap, aber beweisen mit ihren Handlungen als bürgerliche Person nochmal, dass Rapper-Kunstfigur und Rapper-bürgerlicher Mensch nicht das Gleiche sein müssen. 2018 organisierten sie ein Essen für Frankfurter Waisenkinder. Im November 2020 verteilten sie Essen an Bedürftige in Frankfurt am Main. Und im Mai 2022 übernahmen sie als Trikotsponsor vom FSV Frankfurt. Seitdem laufen die Fußballer, ich weiß nicht, ob immer noch, aber zumindest 2022 liefen die Fußballer mit einem Schriftzug ihres Labels 385 Ideal auf den Platz. Und besonders die Story 2018 finde ich schön und zwar auch aktuell, weil sie nämlich im Ramadan spielt und gerade ist ja auch Ramadan Mubarak an alle da draußen, die es feiern. Chelo und Abdi feiern es scheinbar auch und haben Halal-Essen bestellt und der Lieferdienst Lieferando hat ihnen aber auch Schweinefleisch geliefert, damals 2018. Und daraufhin drohten Chelo und Abdi Lieferando mit einem Diss-Track. Und haben sich dabei
In den sozialen Netzwerken
gesagt, also passt mal auf, wir wollen von euch nichts, keine Entschuldigung, wir wollen euch dissen. Was ja auch nicht schlecht ist, aber haben sich dann eines Besseren besonnen, hatten dann eine Idee und haben Lieferando angeboten, als Entschuldigung ein Waisenhaus in Frankfurt mit einem Essen zu beliefern. Und der Lieferdienst ließ sich darauf ein und es profitierten die Waisenkinder.
Also das ist sozusagen einfach auch nochmal eine schöne Geschichte, auch aus Deutschland. Jetzt haben wir England, Australien, beziehungsweise dann Drake als Amerikaner.
Drake ist kanadisch.
Ach, du bist auch Kanadier. Mhm, ah, okay. Gut, vielen Dank. Und was aber auch noch ein wichtiger Aspekt ist, den du aufgemacht hast, Ingrid, sind die Menschen, die YouTuber und die Influencer, die man vermehrt auch auf TikTok sieht. Das finde ich nochmal einen richtig interessanten Aspekt. Da geht es um Kindness-Content, also freundliche Inhalte. Da verstecken oder verschenken YouTuber ihr Geld, um daraus Content zu machen. Wir haben hier auch mal einen Ausschnitt.
I'll pay for your gas if you show me your silliest dance.
No, thank you, man. Appreciate it.
Okay. I'll pay for your gas if you show me your silliest dance.
No, thanks.
I'll pay for your gas if you show me your silliest dance.
What?
And the way you move.
For paying for my gas. I've actually recently become homeless.
So could you cry a little bit more and maybe talk about Jesus? You know, you gotta look real pathetic.
Why would I want to be more pathetic for you?
Well, you see, I'm gonna post this online, and if you look really sad and shitty, then I'll start a GoFundMe for you. You could raise like $15,000.
Oh Gott.
Ja.
Was ist da los?
Uff.
Also, ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal alles übersetzen müssen, aber letztendlich geht es darum, dass andere Menschen ja teilweise sich erniedrigen lassen sollen, um dafür Geld zu bekommen. Ja. Was ist das für ein neuer Twist?
Naja, also in dem Video, muss man zusagen, wedelt diese Person mit einer Kreditkarte vor den Gesichtern der Menschen und die Frau, die am Ende sagt, ja, ich tanze für dich, wenn du mein Benzin bezahlst, und er dann noch so ganz offen sagt, ey, kannst du noch ein bisschen weinen? Das ist so eine ganz offene Inszenierung. Du hast ja gerade Inszenierung angesprochen. Also wirklich, da wird nicht mal verschleiert, dass die Person einfach nur Menschen hilft, um daraus Content zu generieren. Und da kann man auch sagen, ja, andererseits, okay, die Person war vielleicht hilfsbedürftig und hat jetzt ihre, da wurde das Benzin bezahlt. Kann man ja sagen, ist ja eigentlich schön. Aber dieses Ausbeuterische im Sinne von, ich gebe etwas, aber bekomme dafür Content und dass ich dann im Internet, um dann damit dann mein Geld zu verdienen, finde ich so, ja, eine ganz gefährlicher Cocktail.
Ja, also ich habe gerade so zwei Gedanken. Man könnte natürlich so vom neuen Wahnsinn des Utilitarismus sprechen, aber natürlich auch gleichzeitig sind ja die Menschen, die das Geld dann annehmen, ja doch auch mündig. Also man könnte ja auch ihnen unterstellen, dass sie eigenverantwortlich in dem Moment handeln.
I don't know. Also ich ehrlich gesagt, es ist ja schon ein altes Problem, dass die sozusagen Strukturen, die Menschen homeless machen, nicht gleichbedeutend sind mit so einem YouTuber, der einem einmal so eine Tankfüllung bezahlt. Und die Tatsache, dass hier sogar die problematische Stelle nicht rausgeschnitten ist, also die Motivation, also das so mach mal, wein mal ein bisschen, damit wir GoFundMe machen können, und dann lässt der YouTuber das sogar noch drin, zeigt, finde ich, dass es auch ein bisschen um so eine Empörungsspirale geht, offenbar, dass Leute dann sagen, finde ich gut, finde ich falsch, oder wir vielleicht sogar hier dann darüber diskutieren und dieses Beispiel auswählen und nicht ein anderes. Ich glaube, am Ende bleibt es natürlich völlig konsequenzenlos, rauszugehen und Geld zu verschwenden, zu verschenken, anstatt tatsächlich, was weiß ich, linke Politik zu fordern oder so.
Ich frage mich auch, ob auch nur geholfen wird, wenn die Kamera drauf gehalten wird. Das frage ich mich auch mal bei diesen Tierrettungsvideos. So, nee, wir können das Tier noch nicht retten, weil Kamera läuft noch nicht. Also das ist auch immer so ein Gedanke. Wenn ich diese Videos sehe, geht da sofort mein Gedanke hin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Berliner Ensemble hat die Leiterin seiner Maskenabteilung freigestellt. Vergangene Woche hatte der Spiegel über mutmaßliche Missstände in der Maskenabteilung des Theaters berichtet und bezog sich auf Aussagen von 16 ehemaligen und aktuellen Mitarbeiterinnen. Die Frauen sprachen von Schikane, unter der insbesondere Mütter zu leiden hätten. Man habe von den Frauen ständige Verfügbarkeit verlangt. Das Berliner Ensemble hatte daraufhin alle Anschuldigungen zurückgewiesen. In einem Schreiben an die Mitarbeitenden erklärte Geschäftsführer und Intendant Oliver Rehse nun, die Theaterleitung arbeite eng mit dem Betriebsrat daran, die Anschuldigungen aufzuarbeiten. Bei der Aufarbeitung unterstützen soll demnach die Diversity Arts Culture, eine Beratungsstelle für Berliner Kulturbetriebe, für Fragen von Diversität und Antidiskriminierung. Der Deutsche Kulturrat drängt darauf, bei den Koalitionsverhandlungen den kulturellen Bereich nicht zu vergessen. Es seien nicht nur die Brücken in diesem Land marode, sondern auch ganz viele Kultureinrichtungen. Und auch diese müssten aus dem Infrastrukturpaket unterstützt werden, sagte Geschäftsführer Zimmermann hier im Deutschlandfunk Kultur. Als eine weitere zentrale Forderung an die künftige Bundesregierung nannte Zimmermann eine deutlichere Kompetenz für Kultur auf der Bundesebene.
Bisher ist das Ganze untergebracht im Kanzleramt. Eine Staatsministerin, das heißt eine Staatssekretärin, hat dieses Amt geführt. Was wir brauchen, ist dringend endlich eine Ministerin oder ein Minister, der dieses Amt führt, damit eben in diesem Zusammenspiel, ja, zwischen den großen Ministerien und der logischerweise kleineren Kultur man trotzdem einigermaßen auf Augenhöhe arbeiten kann.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann. Sich gegenseitig mit Wasserballons und Farbpulver bewerfen, mitten auf der Straße, in Tempeln oder auch in Partylocations, so wird heute in Indien das Frühlingsfest Holi gefeiert. Es hat seinen Ursprung in der hinduistischen Mythologie und feiert die göttliche Liebe zwischen Krishna und Radha. Holi ist in Indien ein nationaler Feiertag und gilt als ein Fest, an dem die in Indien sonst starren Normen zur Trennung durch Religion, Kaste, Geschlecht, Alter und Status kurz aufgeweicht werden. Dabei streichen alle einander verschiedene Farben ins Gesicht, egal ob Familie, Freunde, Nachbarn oder auch Fremde. Rot steht für Liebe und Fruchtbarkeit, Gelb für Gesundheit und Glück und Grün für neue Anfänge und Leben. Inzwischen hat das bunte Festival auch in Berlin, New York und Sydney viele Fans gefunden, die zu elektronischen Beats auf Großveranstaltungen tanzen.
Einen schönen Freitag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir laden ein zum Popkultur-Wochentalk. Ich begrüße Ingrid Wenzel, Kollegin hier bei uns im Kompressor, und Max Czollek, Autor und Politikwissenschaftler. Max, du hast ein Thema mitgebracht, das dir, ich weiß nicht, ob es dir auf der Seele brennt, aber zumindest ist es ein Verhalten von PolitikerInnen, das dir aufgefallen ist. Und du beschreibst sozusagen auch eine Hochzeit an dem, was du bei den PolitikerInnen ausmachst. Was ist es?
Genau, also vielleicht haben Sie es ja auch schon mitbekommen, aber Politik ist ja ein bisschen poppig geworden in letzter Zeit. Nicht auf eine gute Weise, sondern eher so, dass keiner mehr wirklich Verantwortung übernimmt und alle nur noch sehen, wo sie bleiben. Und eine Sache, die mir auch im deutschen Wahlkampf jetzt besonders sauer aufgestoßen ist und die sich ehrlich gesagt bis heute auch nicht erledigt hat als Frage, ist die Prominenz, die Vordergründigkeit von absurden Entschuldigungen, die PolitikerInnen so in den Raum stellen, um ihre Handlungen zu entweder begründen, davon abzulenken oder so zu tun, als wäre nichts. Und das sind alles drei Strategien, die in letzter Zeit stattgefunden haben. Es gibt auch schon seit den 50er Jahren von Konrad Adenauer dieses, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Mhm. Und wir erinnern uns vielleicht auch an die sehr, sehr berühmte, mittlerweile schon legendäre Aussage von Beatrix von Storch, die 2016 einen Post abgesetzt hat, der ihr viel Ärger eingebracht hat. Da ging es um die Möglichkeit, Geflüchtete an den Grenzen zu erschießen, und danach den Grund anführte, sie wäre auf der Maus abgerutscht. Hat einen neuen Begriff ins Internetlexikon ergeben, nämlich Mausgerutscht. Das ist die Politikerversion, würde ich sagen, der in der Schule schon sehr prominent vertretenen Idee, dass der Hund die Hausaufgaben gefressen hat.
Also das war jetzt einmal der Rundumschlag, aber wenn wir jetzt nochmal vielleicht auf den ja verkürzten Wahlkampf gucken oder auch auf das, was so im vergangenen Jahr stattgefunden hat, was ist dir da vor allem aufgefallen, wenn es um das Leugnen geht, das Vergessen oder auch das so tun, als wäre nichts gewesen?
Genau, also reden wir vielleicht über den deutschen Kontext und im letzten Jahr. Da muss ich sagen, vielleicht auf Platz 1 der aktuellen und möglicherweise auch ewigen Entschuldigungscharts von PolitikerInnen steht die Vergesslichkeit. Ich kann mich nicht erinnern, ist im Zweifelsfall die beste Möglichkeit, wenn es sich um Dinge handelt, die nicht belegbar sind. Und da wir häufig auf eine Zeit zurückgucken ohne Internet, können wir die Dinge nicht einfach recherchieren. Das gilt für Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler, der 2023 wegen eines antisemitischen Flugblatts unter Beschuss geriet und an entscheidenden Stellen sein Schulleben nicht mehr erinnern konnte. Ich wünschte bei manchen Erinnerungen, mir ginge das auch so. Oder Olaf Scholz, der sich auf Gedächtnislücken beruft beim sogenannten Cum-Ex-Skandal und sich an den Inhalt mehrerer Treffen mit dem damaligen Chef der Warburg Bank nicht erinnern kann. Erstaunlich praktisch für Herrn Scholz. Und vielleicht ein drittes Beispiel, Andreas Scheuer von der CSU, der im Untersuchungsausschuss für das Maut-Desaster sich nicht mehr daran erinnern konnte, dass die Manager, um die es in der Zusammenarbeit ging, ihm sogar vorgeschlagen haben, zu warten bis zum Europäischen Gerichtshofsurteil, bis er die Maut einführt. Er hat es nicht gemacht und das hat den Steuerzahler dann 243 Millionen Euro Entschädigungszahlungen gekostet.
Habe ich vergessen.
Vergesslichkeit kann teuer sein und äußerst bequem.
Ich fände es einfach mal so sympathisch, wenn, also so bei Aiwanger oder bei Scheuer, was du gerade gesagt hast, wenn die einfach sagen würden, ich habe Mist gebaut. Hm. Ich fände das so sympathisch. Das macht die Sache nicht besser, aber das ist schon mal ein eigenes Eingestehen dafür, also dass Mist gebaut wurde.
Ja, es wäre doch mal was und ich muss auch sagen, man guckt sich das an. Jetzt, also das für mich intensivste Beispiel war im Januar, als die CDU plötzlich angefangen hat, mit der AfD zusammenzuarbeiten, obwohl sie selbst behauptet hatte, sie würde das nie tun und danach weiterhin behauptete, sie würde es nicht tun. Und das Problem an solchen Strategien ist, dass sie ähnlich wie beim privaten Gaslighting dazu führen, dass man selber als Beobachter sich fragt, ob man den Verstand verliert.
Mhm. Oh, interessant, dass man selber an sich zweifelt. Ja, also du hast jetzt eigentlich oder ihr beide habt eigentlich schon das Thema angesprochen, was da drunter auch liegt neben dem Gaslighting. Und zwar das der Entschuldigung. Und offensichtlich fällt es PolitikerInnen immer noch sehr, sehr schwer, sich zu entschuldigen. Max, du hast auch gerade schon eingeräumt, dass es vielleicht auch was mit Taktik, mit einer Strategie zu tun haben kann. Aber was meint ihr, warum ist es so schwer, sich vor allem als Politiker zu entschuldigen? Kann es vielleicht auch was mit toxischer Männlichkeit zu tun haben? Ich habe da als Beispiel Trump im Kopf, der zum Beispiel auch mal gesagt hat, er könnte jemanden auf der Straße erschießen, trotzdem würde er keine Wähler verlieren. Außerdem gibt es das Urteil, das lautet sexueller Missbrauch, aber er ist wieder Präsident. Was sagt man dazu? Oder vor allem, was hat das vielleicht auch mit toxischer Männlichkeit zu tun?
Also ich würde sagen, toxische Männlichkeit ist auf so eine ganz schräge Weise auch ein Teil dieser Entschuldigungsversuche. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch daran, wie Trump beim ersten Wahlkampf in eine Art Shitstorm geriet, weil eine Aufnahme auftauchte, bei der er davon sprach, grab him by the pussy. Das war damals ein Riesenskandal. Alle dachten, okay, damit ist Trump jetzt geliefert, der wird nie die Wahl gewinnen. Und er gewann die Wahl. Das heißt, toxische Männlichkeit hielt in diesem Fall sogar her, zu sagen, ja, boys gonna be boys, so reden Männer nun mal, wenn sie privat sind, wer will ihm daraus einen Strick drehen? Also merkwürdigerweise sind selbst Konzepte, die in den letzten Jahren entwickelt worden sind, um eine Kritik zu formulieren, manchmal dann Entschuldigungsargumente zu sagen, naja, he's an old man, was soll man erwarten?
Trotzdem habe ich mich gefragt, wenn man es noch ein bisschen größer weiterdenkt, ohne jetzt Trump oder die Politiker, von denen wir gerade gesprochen haben, zu entschuldigen, kann es vielleicht auch ein Problem mit uns als Gesellschaft geben, dass wir erwarten, dass PolitikerInnen, also als gewählte VertreterInnen des Volks, auch makellos erscheinen müssen, dass wir erwarten, dass sie aufgrund ihrer Expertise und ihrer Macht einfach keine Fehler machen? Oder machen dürfen?
Ne, wir wissen ja, dass sie Fehler machen, ne? Stichwort Scheuer, ne? Also wir wissen, dass sie nicht makellos sind. Also warum das verstecken? Aber deiner Frage nach, ne, warum machen PolitikerInnen das? Naja, es hat ja verschiedene Gründe. Einmal haben die PR-Berater, die werden totgecoacht, bis sie wie eine Maschine sprechen, kann ich mir vorstellen. Und dann natürlich strafrechtliche Relevanz. Ne? Warum sollte Scholz irgendwas sagen? Weil das, ne, am Ende ist er mit in dem Cum-Ex-Prozess verbandelt. Aber ich würde eher auf einer menschlichen Ebene argumentieren. Also dieses sich nicht eingestehen wollen, ist eine menschliche Kategorie, die vielleicht da auch abhanden gekommen ist? Fragezeichen.
Also ich glaube, es stimmt nicht für alle PolitikerInnen. Ich glaube, es gibt PolitikerInnen, die einen anderen Stil fahren. Also Habeck zum Beispiel, glaube ich, der würde sich noch schneller entschuldigen, weil sein Stil einer ist, der eine Art authentische direkte Kommunikation suggeriert. Ich sage das so vorsichtig, weil ich auch das nicht glaube. Ich will nur sagen, da
die Authentizität,
das sind verschiedene Figuren, verschiedene ja. sozusagen Figuren, die auf der Bühne des Politischen auftreten. Und da sind viele sozusagen Figuren, die niemals einen Fehler einräumen können, weil es in ihrer Figur nicht angelegt ist. Aber ich glaube, genauso gut gab es zum Beispiel in der Sowjetunion eine lange Tradition der Selbstbezichtigung, des sozusagen Mea Culpas als eine Form der Wiederaufnahme ins Kollektiv, der Selbstkritik und so, die ja genauso auch schlimm war, weil sie auch wieder verdeckt hat, was eigentlich passiert.
Da geht es auch vielleicht ein bisschen in den Begriff der Non-Pology, also was ja auch viele PolitikerInnen machen oder auch UnternehmerInnen, Celebrities, dass sie sich eigentlich nur noch entschuldigen, aber es nicht ehrlich gemeint ist. Also mir ist da zum Beispiel Finn Kliman eingefallen und seine Masken damals zur Pandemie, Xavier Naidoo, der sich da auch mit der Querdenker-Szene gemein gemacht hatte und dann Reue gezeigt hat im Netz. Oder auch die Grünpolitikerin Anne Spiegel. Dafür hat sie sich entschuldigt, dass sie nach der Flutkatastrophe in ihren Urlaub abgedüst ist, ich nenne das jetzt mal so plump. Aber die Frage bleibt ja dann doch immer noch, wie macht man es richtig?
Tja, aber es ist auch schön, darüber zu sprechen, wie macht man es falsch? Und die Non-Pology, die du angesprochen hast, die Nicht-Entschuldigung, die ist einfach vom sprachlichen Vermögen. Der Ton macht ja die Musik am Ende auch von einer guten Entschuldigung. Und bei der schlechten Entschuldigung ist es einfach dieses Sorry, dass ihr euch verletzt fühlt. Ne? Es ist einmal, ich bin gar nicht schuld, am Ende seid ihr noch schuld, dass ihr euch verletzt fühlt. Oder auch der Klassiker ins Passivische gehen. Ne? Also ja, es wurden Fehler gemacht, aber nicht von mir.
Und ich würde ihm noch gerne eine weitere Spielart davon hinzufügen, nämlich die übrigens in Deutschland sehr, sehr stark zelebriert wird, wenn wir über Erinnerungskultur sprechen, die vermeintlich ernst gemeinte Entschuldigung, die keine Konsequenzen hat. Ne, und das ist ja nah an der Non-Pology, aber nicht wirklich. Also es ist ja nicht, sorry, dass wir probiert haben, euch umzubringen, sondern es ist ernst gemeint. Ja, okay, also das mit der Shoah, das war vielleicht ein Fehler. Aber die Konsequenzen, die daraus zu ziehen wären, dafür, dass sich in der Gegenwart das nicht wiederholt, zum Beispiel nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten, die bleiben aus oder die sind dann plötzlich zweitrangig, obwohl sich die CDU selbst 2 Monate vorher für das nie wieder in einer Resolution gegenüber allen anderen Parteien besonders stark gemacht hat. Mhm. Also ich will sagen, darin gibt es vielleicht nochmal eine ganz eigene Qualität, in der selbst noch die inszenierte Entschuldigung in ihren Konsequenzen irgendwie wirkungslos bleibt.
Und ja, wie macht man es gut? Also ich glaube, es fängt einfach, ist fast eine körperliche Erfahrung, dieses Gefühl, boah, da habe ich echt Mist gebaut, so wo einem so echt so ein Kloß den Hals ins Herz und in den Magen, so eine Murmelbahn sich aufgibt. Dieses Gefühl des, also ich bin jetzt auch keine Psychologin, ne? Ich klinge so, ne?
Aber alle, ihr wisst ja, die ganzen Politiker und Politikerinnen, die hören uns gerade zu. Das ist jetzt quasi Therapiearbeit, die wir für sie leisten.
Ja, ein Eingeständnis und vielleicht Scham, Reue. Große Worte jetzt.
Also ein Beispiel, ein Positivbeispiel eventuell, das wir gefunden haben, kann man natürlich auch fragen, ist es eine Figur, hat sie sich gut entschuldigt, ist Merkel 2021, erinnert euch, in der Corona-Zeit, wo sie zunächst die Osterruhe verordnet hat. Hier mal ein Ausschnitt.
Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
Ja, hat sie es richtig gemacht, zumal sie auch eine der wenigen Politikerinnen ist, die sich ja für ihren Fehler entschuldigt hat.
Ich weiß jetzt gar nicht genau die Details, aber vom Gefühl her, ich finde immer eine abgelesene Entschuldigung. Ich tue mich da schwer. Es ist wie, wenn mir jemand seine Liebe gesteht, aber das ablesen muss.
Ja, schön. Also ich muss sagen, Merkel ist die mir sympathischste CDU-Politikerin der letzten Jahrzehnte gewesen. Ich wähle nicht CDU, ist glaube ich kein Geheimnis, aber ich finde, dass Merkel eine Art Klarheit für sich selbst und für andere hatte und dadurch ein bisschen weniger verlogen einfach rüberkam. Ich finde es spannend. Du hast eben das Wort PolitikerInnen sind nicht makellos genommen, aber die CDU ist auf jeden Fall merkellos im Moment und das ist auf jeden Fall auch ein Mangel. Wir sehen gerade, dass diese Partei gerade irgendwie auch eine Schwierigkeit hat, eine Linie zu finden. Und ich glaube, da spielt es rein, dass wir so eine so ein komisches Schlingern um diesen Thema Entschuldigung beobachten können.
Könnte man dadurch sagen, das Ganze wird auch an die Opposition oder an die Medien delegiert? Also, dass man kleinste Fehler sucht und die versucht dann publik zu machen oder zu skandalisieren? Und ist das auch eine Form von, ja, Lösung?
Naja, Lösung glaube ich nicht. Ich glaube, es macht alles nur noch schlimmer, dass man anstatt über die eigentlichen Probleme zu reden, zu schaut, was für Fehltritte können wir da ausgraben aus der Biografie einer Person. Ich habe mich jetzt, wenn wir wieder nach heute kommen, also habe ich mich schon gefragt, ne, dass ich frage mich das immer im Wahlkampf, dass Leute sich da bekriegen verbal und Vorwürfe machen und dann wird rumgekuschelt und eine neue Regierung ausgehandelt. Ich habe mich schon immer gefragt, was das für eine kognitive Dissonanz auch ist vom Gefühlleben her.
Obwohl ich sagen würde, das würde tatsächlich gut tun im Moment, auch in der momentanen Stimmung würde Söder zum Beispiel sagen, ey Grüne, sorry, das war wirklich ein bisschen too much einfach. Also ich glaube, da ist auch ganz schwer Porzellan zerbrochen, was auf der Seite der Grünen jetzt auch schwer fällt, denke ich. Jetzt gibt es ja die Einigung, haben wir gerade gehört, aber trotzdem, ich glaube ja, es bleibt eine Schwierigkeit zu wissen, was hiervon kommt vom politischen Gegner, was muss ich wirklich ernst nehmen. Ich finde, es ist, sobald man in der Öffentlichkeit steht, nicht mehr so einfach, das zu unterscheiden. Aber es braucht irgendwie gute Leute um einen rum, die einem das zurückmelden und sagen, guck mal, pass mal auf, hier ist dein Boden, da triffst du gerade auf und deswegen solltest du dich mal entschuldigen.
Mhm. Weil du auch vorhin nochmal über Erinnerungskultur gesprochen hast, du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, wenn man nochmal zurückschaut und auch deine Kritik daran, wie damit umgegangen wird und wie wir sehen, wie sich das jetzt sozusagen auch verändert hat, habe ich nochmal mich ein bisschen auch mit der Tradition der politischen Entschuldigung mit beschäftigt, die ja eigentlich auch noch nicht so alt ist. Also nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es zum ersten Mal Forderungen, dass Staaten ihre Schuld anerkennen. Dann gibt es den historischen Kniefall von Willy Brandt 1970 in Warschau. Da ging es ja auch um Demut und Vergebung für die deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkrieges. Also muss man vielleicht auch sagen, wir sind eigentlich noch dabei, uns mit dem Thema Entschuldigung, Vergebung auseinanderzusetzen?
Ich meine, Vergebung gibt es im Christentum schon sehr, sehr lange. Und diese Verbindung von Entschuldigung und Vergebung, die ist, glaube ich, auch das Problem, dass es nämlich im Christentum genügt zu sagen, Verzeihung und dann wird dir auch vergeben, während es ja zwischen Mensch und Mensch sehr viel schwieriger ist. Man sagt Verzeihung und dann muss man eigentlich auch eine Entschädigung zahlen oder eben die Gegenwart so einrichten, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Und wenn wir sehen, dass in der deutschen Nachkriegsgeschichte diese Entschuldigung zwar immer stärker wiederholt wird, Kniefall, die Rede von Weizsäcker und so weiter, also bis in die 90er Jahre überall Denkmäler bauen, Gedenktage einrichten, Reden halten und so weiter. Und auf der anderen Seite über 99% der real für die Shoah Verantwortlichen niemals vor ein Gericht gestellt werden, dann stellt sich schon die Frage, ob hier die Entschuldigung nicht eine Art Ersatzhandlung ist, eine, die es einem ermöglicht, so weiterzumachen ohne Konsequenzen, ohne dass Oma oder Opa am Ende doch noch in den Knast müssen, weil sie Juden beraubt oder umgebracht haben.
Ich bin ja immer jemand, der versucht noch Entschuldigungen zu suchen, beziehungsweise Positivbeispielen. Bill Clinton entschuldigt sich für den Sklavenhandel, die Queen bat für die Unterdrückung der Maori in Neuseeland für Entschuldigungen. Fallen euch denn trotzdem auch noch weitere Positivbeispiele ein, wo es gelungen ist, dass sich PolitikerInnen entschuldigt haben und ihr auch gedacht habt, das glaube ich der oder demjenigen?
Schweigen im Studio.
Ja, man kann auch mal denken. Damit habe ich gar kein Problem hier.
Ja, ich finde das tatsächlich eine schwierige Frage. Vielleicht sind da auch PolitikerInnen tatsächlich nicht besonders gut für geeignet. Im privaten Umfeld, würde ich sagen, gelingt das schon immer wieder. Und das ist auch, finde ich, ein schöner Moment, wenn man wieder aufeinander zugeht und sagt, pass mal auf, wir haben uns ziemlich geärgert miteinander, aber lass vielleicht jetzt auch, ich sag dir jetzt sozusagen, was ich falsch gemacht habe und vielleicht schaffen wir es dann auch mal wieder ein Käffchen zu trinken miteinander.
Ja, es ging um die Hochzeit des Wortbruchs, Ausreden von PolitikerInnen, Entschuldigungen, können sie gelingen, gehen sie nicht eigentlich doch nur daneben oder finden erst recht gar nicht statt. Ich danke euch herzlich für eure Gedanken, Ingrid Wenzel, Comedian und Kollegin hier vom Kompressor und Max Czollek, Autor und Politikwissenschaftler. Unsere Sendezeit vielmehr ist schon wieder um, aber ja, vielen Dank für eure klugen Gedanken.
Dankeschön.
Gerne.